Hallo und herzlich willkommen zu Insert, der Filmpodcast, der mit dieser Folge seinen dritten Geburtstag feiert. Fühlt euch geehrt, als Zeitzeugen diesem Special beizuwohnen. In der üblichen Besetzung schauen wir zurück auf, ja, auf was beziehungsweise wie viel eigentlich. Wir werden einmal zurückblicken und durchzählen, welche Menge an Content hier durch die Mikrofone gejagt wurde. Und wie immer schauen wir nicht nur auf uns selbst, sondern auch auf die Filmjubiläen der letzten 40 Jahre. Wie immer gilt, bleibt dran, nicht verpassen. Hallo und herzlich willkommen auch von meiner Seite zu einer neuen Folge Insert Nerd Science Recorded on Tape, der Filmpodcast, den wirklich jeder braucht. Der Vorredner im Intro hatte schon gesagt, heute steht was ganz Besonderes ins Haus. Deswegen habe ich mir überlegt, wie kann ich denn auch jetzt quasi nach retrospektiv 3 Jahren dieses Ding, das ich mache, in der Form der Anmoderation noch irgendwie weiter pimpen. Kann ich nicht wirklich, aber ich habe mir gedacht, wo wir doch Jubiläum feiern, nehme ich doch vielleicht Dinge, die nicht mehr fortgesetzt wurden. Und deswegen begrüße ich den Stimpy zu meinem Ren und den Peel zu meinem Key.
Oh.
Oh, ist eigentlich ein Ritterschlag ein bisschen, aber halt alles abgesetzt irgendwie oder zumindest nicht mehr fortgesetzt. Und deswegen dachte ich, passt irgendwie. Hallo, lieber Ronny, ich erhebe mein Glas zum Jubiläum. Schön, dass du dich wieder eingefunden hast.
Danke, Alex, für diese extended, super lange Anmoderation. Wie immer charmant, aber deine Wahl finde ich interessant, ja, weil wie du gesagt hast, Ritterschlag und gleichzeitig beim Aufstehen wieder gegen das Schienbein getreten und lachend weggerannt irgendwie, weil du gesagt hast, abgesetzt. Oh ja, Geburtstagsfolge. Mach ich einfach hier direkt den harten Einstieg, wie du auch. Dritte Folge, drittes Jahr. Das heißt, wir gehen jetzt quasi in die vierte Season rein.
Könnte man versuchen, dieses Jahr mal zu fahren, ja, das Konzept, wenn du möchtest.
Und wie immer, du hast dein Glas schon erhoben. Ich habe hier quasi wieder so ein Fläschchen stehen, was ich mir jetzt mal hier noch vorbereiten muss.
Herrlich. Bei mir riecht es nach Lagerfeuer hier. Ich habe mich für einen besonders rauchigen Whisky entschieden heute
hier. Okay, ich probiere mal einfach ein bisschen erfrischend dagegen zu halten. Da kommt die fruchtige Note auch ein bisschen bei dir an. Das ist ja so fruchtig, das reicht ja.
Nee, aber es hat vielleicht ein kleines bisschen in meinem Bauchnabel gekribbelt.
Oh.
Ja, dann sag ich trotzdem Prost, ne?
Ja,
ich, oder Prost. Muss ich warten, bis du eingeschenkt hast? Der Herr übrigens, für alle, die es nicht wissen.
Ich schenke in der Zeit ein. Erzähl weiter.
Der trinkt nämlich nicht aus der Flash. Der muss hier in das Biergefäß seiner Wahl umfüllen. Ohne dabei jetzt hier das 100.000 Euro teure Equipment zu beschädigen dabei.
das ist gar nicht mal, das ist schon eine Kunst, muss man sagen, ne?
Jetzt nirgendwo. Und wehe, du benutzt keine Untersetzer, ja?
Der Tisch ist voller Untersetzer. Ich habe ja noch ein Wasserglas, also. Einer für die Flasche, eine fürs Glas. Jetzt aber komm, ich versuche mal diesen Anstoßton quasi online mit dir zu simulieren. Prost, Alex. 3 Jahre.
Prost. Passt doch, oder? Übrigens, falls sich jemand interessiert, bei mir ist es ein Lafroig PX 48 Umdrehung.
Ich habe hier einfach nur ein, was ist denn das? Ein Sunny Pale Ale aus, ich glaube, es stammt aus Bayern. Ist jetzt, glaube ich, nichts super Besonderes, aber einfach der Vollständigkeit halber.
Fruchtig.
Fruchtig, genau. Danke für die Zusammenfassung. Wollen wir mal anfangen mit unserer Sendung, Alex? Weil ich nehme nochmal einen Sip.
Ja, dachte ich mir. Und dann muss einmal nochmal der Quotenräusperer gemacht werden, ne? Wenn dann sich die Kohlensäure einmal...
Erfrischend.
Extra für deine bessere Hälfte gerade.
Wenn ich so rausgucke, ist es, also erstens sehe ich gar nichts, weil die Fenster zu sind, aber wenn ich rausgucken würde, ist es so trübe tümpelig, da ist jetzt quasi das, ich hole mir gerade so ein bisschen auch den Sommer zurück.
Weißt du denn, ob's, nein, ich fange noch nicht mit dem Rückblick an, aber wollte gerade fragen, ob du weißt, wie 1983 der Sommer ausgefallen ist. Aber lass uns erstmal über uns sprechen vielleicht, tatsächlich.
Über uns?
Der Esel nennt sich ja immer zuerst, ne?
Ja, ich habe es ja auch schon angedeutet und wie wir das jedes Jahr machen, ist es ja mal interessant, so eine kleine Retrospektive zu ziehen, was wir eigentlich, ja, das ist das richtige Wort, glaube ich, was wir geleistet haben mit unserem Podcast, was wir hier über den Äther gejagt haben und wie immer machen wir heute schon so eine schöne Frage-Antwort-Situation.
Ja, bevor du startest übrigens, würde es mich sehr interessieren, ob man irgendwann mal die Möglichkeit hat, vielleicht über künstliche Intelligenz die WPMs zu ermitteln.
Die WP was?
Die WPMs, die Worte pro Minute.
Ach so.
Und wo wir angekommen sind mit der letzten Update-Folge.
Ich glaube, ich könnte mir vorstellen, dass wir dann kein unerfolgreicher Podcast wären. Ich glaube, dann würden wir noch weiter vorne mitspielen.
Wie die WPMs sich erhöht haben über die Jahre im Vergleich zu dem ersten Podcast, weißt du, wo wir noch schön in der Küche gesessen haben und das Gefühl hatten, einfach mal laufen zu lassen im wahrsten Sinne und einfach mal so 2,5 Stunden Was soll der Geiz? Folgen aufgenommen haben.
Wenn diese Zahl, wenn dieser Prozentsatz dreistellig wäre, mich würde es nicht wundern, Alex.
Dito.
Kommen wir zu den Statistiken, lieber Alex.
Danke, hol mich da wieder raus, bitte.
Und ich schwerf dich aber direkt ins nächste Loch, und zwar ins Rateloch. News und Trailer. Und wie immer ein kleines Update hier, also ein kleines Update in dieser Special-Folge. Alex, was meinst du, wie viel News haben wir den Update-Folgen in den 59 Update-Folgen durchgeballert?
News.
In der Zeit trinke ich was.
Reine News. Dann würde ich einfach mal sagen, Milchmädchenrechnung sind 5 News-Stichpunkte pro Episode. Bei 59 Folgen sind wir dann bei circa 300 News.
Es wäre so einfach gewesen, Alex. Du hättest dir einfach deine Antwort vom letzten Jahr merken müssen.
Das macht doch keinen Spaß.
Und dann natürlich.
Was interessiert mich denn das Gerede vom Vortag?
Es ist ein gutes Stück vorbei. Wir haben fast die 400 geknackt. 387 Film- und Serien-News.
Ja, komm, da ist die 3 ist auch richtig vorne.
Die 3 ist richtig.
Hör mal auf jetzt.
Also die Tendenz stimmte, ja. Trailer.
Ja, nicht schlecht.
Trailer ist ja sowas, wo ich auch immer denke, so, das sind so kleine dreiminütige Filmchen, und quasi, wenn ich überlege, wir haben, glaube ich, in unserer allerersten Folge haben wir mit 3 Trailern angefangen.
Süß.
Süß, oder? Was glaubst du, da gab es ja schon immer eine kleine Diskrepanz zwischen News und Trailer. Was meinst du, wie viel haben wir da besprochen?
Na, dann gehen wir bestimmt auf die 500 zu oder drüber, ne?
Na, fast.
Na?
Ja.
Na was?
Na, du hast 2 was gesagt. Wir gehen auf die 500 zu oder sind drüber? Ersteres würde ich bejahen.
Gut, das macht ja tatsächlich auch Sinn, weil auch da wäre ich mit 5 an den Start gegangen. Da war ich ja aber drunter, was die News betrifft. Und Fakt ist eins, es sind auf jeden Fall mehr Trailer. Also weiß ich nicht, würde ich sagen 470, 460.
Ja, heiß. 451.
Naja, ist doch gar nicht schlecht, Mensch.
Der letzte davon, der war The Matrix Resurrection aus dem letzten Update 59.
Und so, was kann man da machen?
Ich blick mal kurz in die Vergangenheit. Die letzte runde Zahl, der 400. Trailer hier war, oh Gott, West Side Story. Ja, okay. Ist halt so.
Da hast du uns mal sehr erfolgreich underwhelmed gerade.
Ja, und die 300 war Project Power. Naja, ich scroll wieder hoch, egal. Crazy.
Ja, ist schon Wahnsinn. Und eins ist aber tatsächlich Fakt an der Stelle, die haben wir nicht alle gesehen. Lehne ich mich mal aus dem Fenster.
Ja, waren ja auch viele Serien dabei, alleine das schon, ne? Das addiert ja nochmal einiges an Zeit, die man investieren muss, eigentlich dazu.
Und ich glaube, alles, was wir so in der letzten Staffel, dem letzten Jahr besprochen haben, da ist vielleicht das eine oder andere, wobei, da war auch viel Streaming dabei, vielleicht noch gar nicht erschienen. Oder nicht klar, wann wir es in Deutschland uns überhaupt irgendwie zu Gemüte führen können.
Das ist wieder sowas, wo wir, glaube ich, im Update tiefer reingehen müssen. Heute sprechen wir ja tatsächlich in erster Linie natürlich schon ein bisschen über uns, über unser Jubiläum. Aber wir haben uns ja angewöhnt, in den letzten Jahren jetzt immer auch quasi runde Filmjubiläen zu befeiern. Ist das das richtige Wort? Ist ja auch
wurscht. Naja, es ist ja ein bisschen so ein Stück weit, also vielleicht nicht bei 81 angefangen, weil ganz so alt sind wir dann doch noch nicht.
Mhm.
Aber es ist ja so ein bisschen auch unser Werdegang, wie wir vielleicht auch zum Hobby gekommen sind, des Filmpodcasts.
Ja, oder was einen nachträglich trotzdem geprägt hat, ne, weil man dann ja doch
ja,
mal...
Ja, geprägt, wo das Know-how herkommt, falls sich jemand wundert, wie er quasi auf dieses Niveau herabsteigen kann.
Und wir haben in der letzten Geburtstagsfolge gesagt, man könnte natürlich noch wesentlich weiter zurückgehen, ne, also bis zu den Anfängen des Films, aber das machen wir nicht, sonst sprengt das diese Sendung. Wir fangen wie letztes Jahr in den 80er Jahren an, 1981, und wie letztes Jahr gehen wir doch einmal ein bisschen so durch, was waren so die erfolgreichsten Filme in diesem Jahr und was ist bei uns vielleicht so hängen geblieben, was uns auch mitgeprägt hat?
Yes.
Kinocharts, was meinst du? Was war der erfolgreichste Film weltweit 1981? Ist vielleicht, wenn du auch ein bisschen Recherche betrieben hast und dir deinen Lieblingsfilm vielleicht aus dem Jahr rausgezogen hast, bist du wahrscheinlich nicht drum rumgekommen.
Das glaube ich tatsächlich auch. Und sollen wir direkt anfangen, die Katze aus dem Sack zu lassen, weil...
Na lass.
Wenn es der erste Indiana Jones ist, Raiders of the Lost Ark.
Ganz weit aus dem Fenster gelehnt.
Dann aber ist er auch bei mir auf Platz. Dann ist er auch bei mir auf Platz 1 tatsächlich, was so meine Filmbestenliste betrifft für das Jahr 81. Ganz klar.
Wie viel hast du denn da draufstehen?
Ich habe tatsächlich noch so ein paar Sachen draufstehen, die, glaube ich, nicht so gut weggekommen sind beim Einspielergebnis, weil sie vielleicht auch in Deutschland gar nicht liefen. Und ein bisschen ausgeklammert habe ich dieses ganze Spektrum um Bud Spencer und Terence Hill.
Eine Faust geht nach Westen.
Zwei Arse trumpfen auf. Bud Spencer. Ja, da hast du sie beide. Das ist natürlich Kultklassiker. Das hat mich ja meine gesamte Kindheit begleitet. Sehr erfolgreich auf Kabel 1. Wieder und wieder.
Und immer wieder.
Genau. Und ja, das hat ja so, ich meine, 81 nicht seinen Anfang genommen, aber das sind ja schon Schwergewichte. Die zwei Filme, die du da gerade genannt hast, von den beiden. Und aber tatsächlich, und das ist ja das Witzige, die waren tatsächlich einigermaßen erfolgreich kommerziell auch, ne? Die sind da in den Top 10.
Die sind in den Top 10, vor allem in Deutschland, also in den deutschen Charts, Platz 8 und 9. Das heißt, hast du die kompletten Charts im Bilde, weil was in Deutschland 1981 auf Platz 1 war, hebt sich schon ein bisschen von Indiana Jones ab.
Ich hab's gerade nicht mehr vor Augen tatsächlich. Hau raus.
Kapp und Kapper.
Ah, verdammt. Das ist einer der unschöneren Disney-Filme.
Schon, oder? Das ist mir auch
der
so hängen geblieben.
Der hat mich schon als Kind richtig abgefuckt.
Ja, bin ich komplett bei dir.
Ganz ehrlich zu sein. Da brauchte ich erstmal, glaube ich, Therapie danach ein halbes Jahr.
Das ist krass. Oder eine tierische Freundschaft, die auf die Probe gestellt wird, quasi negativiert wird und du guckst so zu und denkst auch, warum denn
Herzzerreißen?
Ja. Ja, warum kann man das dann nicht einfach überwinden? Warum gibt's sowas?
So, was ich hier noch habe, tatsächlich
1981.
Weil so einflussreich, so oft zitiert, Nachfolger, Remakes mittlerweile, The Evil Dead 1. Sam Raimis Studentenfilm The Evil Dead.
Das war 81, das ist ja komplett an mir vorbei.
1981 und das ist ein absoluter Kultklassiker, immer noch ein unheimlich unterhaltsamer Film mit einem Nichtbudget quasi eigentlich gemacht. Wenn man sich da so ein bisschen auch, gibt ja ganz viel mittlerweile an Behind-the-Scenes-Stuff. Und wie gesagt, ich glaube, der war auch so ein bisschen durchaus, vielleicht hat das Genre nicht neu erfunden, aber er hat es auch, glaube ich, schon so ein bisschen mitgeprägt, dann die nächsten Jahrzehnte an Horror. Durchaus.
Ich muss ganz ehrlich sagen, bei Evil Dead bin ich echt ein bisschen raus. Ich muss die, glaube ich, irgendwann mal kontrolliert nachholen, ja. Ich muss aber generell sagen, dass man bei mir extremst merkt, wann meine Filmphase wirklich anfing. Und ich hatte letztes Jahr, ging es bei mir leichter bei den Nullerjahren. Jetzt bei den Einserjahren, 81, 91, habe ich mich irgendwie viel schwerer getan. Aber echt? Vielleicht kramst du ja den einen oder anderen raus, der mir echt durch die Finger geschlüpft ist. Ganz interessant.
Und natürlich,
noch, ja, ja, sag du zuerst.
Oh, nee, ich wollte nur noch, dann habe ich meine drei, die ich loswerden wollte.
Kommt dann auch noch nach.
Mad Max 2.
Ah, stimmt. Der tauchte da auch noch irgendwo auf, 81.
Ja.
Aber der ging also Boxoffice-mäßig echt unter, glaube ich.
Der ging Boxoffice-mäßig unter, wird ja aber in den Insiderkreisen immer noch relativ hoch gehandelt. Und auch Mad Max ist ja ein Franchise, das sich tatsächlich in die nächste Generation retten konnte.
Ja.
Mit Fury Road, ne? Die Furiosa-Fortsetzung ist ja in der Pipeline. Und das war damals, glaube ich, schon cool.
Wir haben im Special 8 über Filme geredet, die uns geprägt haben. Da habe ich sogar Mad Max Fury Road genannt, 2020.
Yes. Zu Recht.
Funktioniert also nach wie vor heute noch. Man kann Mad Max ein bisschen so aufdröseln in quasi Postapokalypse und Autos. Findet sich auch nochmal beides in den deutschen Charts. Damals wieder die Klapperschlange. Hätte mich jetzt gewundert, wenn du den vielleicht nicht erwähnt hättest.
Snake Plissken, natürlich, ja, hätte ich den erwähnt. Escape from New York war es, glaube ich, in dem Fall, oder?
Escape from New York war das, genau, 1981. Dann ist sowas noch wie Das Boot drinne, aber wollte ich gerade mit Autos gar nicht noch aufgreifen, denn nach Kapp und Kapper kam noch James Bond in tödlicher Mission und auf Platz 3 in den deutschen Kinos, auf dem Highway ist die Hölle los. The Cannonball Run.
Ja.
Mann, ich als Kind, das war mein erster, glaube ich, so richtiger Realfilm. Schnelle Autos, kernige Sprüche, ne? Aber witziger Cast, abgefahren. Burt Reynolds, Roger Moore, Chucky Chan in einer seiner ersten US-Rollen.
Ja.
Abgefahrenes
Ding. Ja, Burt Reynolds noch, ne?
Ja,
das war noch Zeiten, ja.
Das war in seiner Schlitzohrphase da. Das war damals, glaube ich, richtig gut, kam das an. Ansonsten, ich weiß gar nicht, wir haben Jäger des verlorenen Schatzes, weiß nicht, ob wir da noch groß drüber reden müssen, über das größte Ding aus 81, glaube ich, auch für uns.
Nö. Gibt ja auch tatsächlich einfach nur die drei Indiana Jones Teile, von daher und das ist halt der erste von der Trilogie und für viele wahrscheinlich auch der beste.
Ich habe noch eine.
Bitte?
Ich habe noch eine Anekdote, ich hoffe, die stimmt auch. Zumindest kann man sich das von Wikipedia so ein bisschen runterziehen. Der Major.
Ne? Der wie wir gelernt haben, Wikipedia ist ja...
Der Nazi-Major. Die Rolle wurde Klaus Kinski angeboten. Weißt du, was er zu dem Angebot gesagt hat?
Weiß nicht, kannst du das sagen in der Folge oder müssen wir es wegbiepsen?
Das Drehbuch war genauso dümmlich beschissen wie so viele andere Filme dieser Art. Zitat Ende.
Das Schlimme ist, es klingt verdächtig nach dem Kinski, ja.
Schon, ne? Es könnte tatsächlich aus dem wahren Leben gezogen sein. Aber naja, es ist alles anders gekommen. Brita hat einfach die Rolle belegt. Was soll's? Wollen wir weitermachen, 1991.
Ja, komm, ich glaube, die anderen Jahrzehnte, die bescheren uns ein bisschen mehr Redebedarf.
Ja, ich glaube auch. Und ich glaube, 1991, haben wir, glaube ich, letztes Jahr schon gesagt, so 1990, da kam Spektakelkino, ne? Da kam der moderne Blockbuster in all seiner Schwere.
Also 1991 musste ich mich jetzt auch schwer tun, was so meine Top 3 betrifft, weil... Ich kann mich nicht wirklich entscheiden, muss ich ganz ehrlich sagen.
Aber ist doch wahrscheinlich...
Fürs Kino ist halt James Cameron immer gut.
Und damit greifst du den weltweit erfolgreichsten Film von 1999 auf. Sag es.
91.
91. Ja. Was habe ich gesagt?
99. Aber trink mal weiter an deinem Bier, dein alkoholhaltigen Getränk.
91, bitte.
Terminator 2.
Judgment Day. Tag der Abrechnung.
Boom.
Boom, in your face. Da, wo viele sagen, Leute, eine Ausnahme der Filmgeschichte, einer der wenigen zweiten Teile, die quasi noch besser sind als der erste Teil.
Yep. Und hat Computeranimationen auf ein neues Level gehoben einfach. Also bis dahin nicht gesehene Special Effects kombiniert mit unglaublich aufwendigen Practical Effects. Und es gibt heute noch Videos, die versuchen, diese Effekte nachzumachen und es irgendwie nicht so hinkriegen. Also was auch immer sie damals geleistet haben, also brauchen wir nicht drüber sprechen. Also
ich weiß nicht, ich kann jetzt auch noch sagen, ja klar, wie gesagt, für mich, ich weiß gar nicht, ist es die bessere Fortsetzung? Ja, ich glaube schon und ich fand, James Cameron hat es hier ist es irgendwie besser gelungen als, und da bewege ich mich jetzt echt auf, glaube ich, auf dünnem Eis, als zum Beispiel bei Alien 2, wo er das Franchise weitergeführt hat, weil ich bin, glaube ich, nie so richtig warm geworden mit dem zweiten Teil. Also ich stelle den zumindest nicht über den ersten. Aber
da sind wir sowas von d'accord, das geht mir leider ganz genauso, aber darum geht es ja zum Glück heute gar nicht.
Nee, und aber, ja, habe ich eigentlich schon gesagt, ne, das ist das Begriff, der Begriff, die Definition des Spektakelkinos, was da in die Kinos kam, das waren halt wirklich richtige Blockbuster und das sieht man auch in den restlichen Charts, was da noch so reingespült wurde. Ich kann ja mal kurz sagen, Beauty and the Beast, ne, galt ja auch, ist zweiterfolgreichster Film 1991, so als Animationshighlight, so der erste Trickfilm, glaube ich, wo man computeranimierte Szenen mit reingebacken hat.
Bester Disney-Animationsfilm. Ich schicke euch eine Uhrzeit rum, wo wir am Parkplatz kämpfen können, aber Schön und das Biest, bester Disney-Trickfilm.
Echt? Bist du da so drin? Ist es so hoch?
Ja.
Sind da der Stellenwert?
Ja.
Wow.
Hat mich damals voll abgeholt, voll umgehauen. Die Animationen, die Story, dieses Märchenhafte, die Songs, das ist alles on point.
Okay.
Unerreicht.
Not bad. Es gibt so ein paar thematische Verläufe 1991. Es gibt zum Beispiel jetzt so zwei märchenhafte Fantasy-Sachen. Ja, Fantasy ist fast so viel. Hook, Platz 4. Und davor hat sich noch geschoben als dritterfolgreichster Film 1991. Robin Hood, Prince of Thieves.
Auf jeden Fall. Kevin Costner. Holy shit. Das triggert mich so hart. Robin Hood ist, Gott, wie oft ich diesen Film gesehen habe. Das ist ein großartiger Film.
Christian Slater.
Auch dabei. Just call him Slater. Kurz 91 ist der Film rausgekommen. In der Zeit, das war kurz vor meiner Einschulung, weiß ich noch, im Kindergarten zum Karneval im Robin Hood Kostüm.
Sehr gut.
Aber ja, und Hook für viele natürlich, ich glaube auch jetzt Jahre später, so, dass sie wirklich reflektieren, das war so ein Film meiner Kindheit.
Ja, definitiv. Gruselig auch. Dustin Hoffman war furchteinflößend. Ich muss noch kurz sagen, Robin Hood, auch für mich natürlich so ein Jugendfilm, Abenteuer-Action, ne? In dem Ausmaß, glaube ich, vorher noch nie gesehen.
Ja.
Aber ich muss
rückblickend ein übelst krasses Cast, was sie da auffahren.
Das auch. Rückblickend muss man aber auch sagen, schlecht gealtert, das Ding. Also,
ja.
Grad,
cheesy.
Also, cheesy, richtig. 90er Jahre cheesy, teils grotesk. Gerade vor allem das komplette, der komplette Handlungsstrang um Alan Rickman, der ja quasi den Bösewicht
den
spielt, den
Sheriff von Nottingham.
In Kombination mit seiner hauseigenen Hexe. Das ist so weird, was da für Szenen da runtergefeuert werden. Ja, man blickt doch mal gerne zurück. Und gleiches Jahr Kevin Costner mit JFK. Komplett andere Richtung, komplett anderer Einschlag in den Charts vertreten. Das Schweigen der Lämmer ist noch dabei.
Ja, Mann, das ist auf jeden
Fall
mein
nächster Trigger.
Top 3, ja, Schweigen der Lämmer. Dieses vor ein paar Wochen erst geguckt, weil aus genau diesem Grund, weil
Rewatch.
Ich bin zufällig drüber gestolpert und gesehen, der feiert 30-Jähriges dieses Jahr.
Ja,
ist
heftig.
Und das war Grund genug, den nochmal einzulegen.
Heftig.
Und der wiederum ist natürlich, ja, bis auf die Rolle der Frau, ganz gut gealtert eigentlich. Mhm. Und also zu Recht so Oscar-prämiert.
Was sich dann hier noch finden lässt, ist so ein bisschen Albernheit. Bis auf Platz 9 hat sich Hot Shots hochgearbeitet.
Zu Recht?
Zu Recht. Ich glaube, erfolgreicher war nur in den USA die nackte Kanone 2,5. Die ist aber weltweit auf Platz 15 gefallen. Und da haben wir auch ein komplett eigenes Special gemacht, nämlich Special 11. Bill und Ted's Bogus Journey, also Teil 2 von der von der Bill und Ted Reise.
Ich habe noch ein paar, die ich tatsächlich erwähnen muss, leider.
Schieß mal ein los. Vielleicht ist einer dabei, der...
Na klar, ein kommerzieller Hit war auf jeden Fall Kevin allein zu Hause.
Kevin allein
hoffentlich
zu Hause. Vor Robin Hood, vor Terminator 2 und vor der nackten Kanone zum Beispiel.
Genau. Und erwähnen wollten zu diesem Action-Kino und so weiter, wollte ich nur noch solche Streifen wie Backdraft, Männer, die durch Feuer gehen.
Oh, krass. Das ist für mich so ein blinder Fleck.
Und? Point Break.
Point Break hätte ich auch noch erwähnt, ja.
Weil Swayze und Reeves das...
Vor allem Point Break. Bill und Ted, gleiches Jahr, ne?
Gleiches Jahr, das muss man sich mal überlegen, ne? Das ist halt so super schräg, das muss man sich vor Augen führen, dass sie versucht haben, diesen Film zu remaken.
Das ist auch so, glaube ich, dann im Casting. Wen wollt ihr casten? Neben Patrick Swayze? Den? Von Bill und Ted? Ja, probier doch mal. Und drei Jahre später kam
Speed. Und dann Speed, ja.
Oh boy.
Ja, und was man erwähnen muss, weil auch der, ähnlich wie Hook, glaube ich, so als Kultklassiker gefeiert wird, Grüne Tomaten ist von 1991.
Oh, damn, da bin ich komplett raus. Den muss ich auch mal nachholen.
Ich kenne diverse Leute in meinem Freundeskreis, die den handeln, wenn du dich in ein Gespräch verwickelst mit die besten Filme aller Zeiten.
Der tendiert da
habe ich Leute, die den rauskramen.
Ja, das ist krass.
Ich bin auch nie so wirklich final warm geworden damit, muss ich sagen. Das heißt nicht, dass ich sage, es ist ein schlechter Film, bevor jetzt hier schon wieder die Morddrohungen reinplätschern über die sozialen
Medien. Anzeige ist raus, Alex.
Guter Film, keine Frage. Krasses Cast, krasse Story, aber ja, bei mir ist nicht so ganz weit oben.
Irgendwas war da, glaube ich, mit den Einserjahren. Ich habe da so große Lücken teilweise, bin ja selbst ein bisschen erschrocken gewesen. Platz 1, deutsche Kinocharts, noch schnell eben nachgeschoben, was meinst du?
Keine Ahnung, was das war, Werner oder Manta Manta oder so?
Na, auch der Kevin, der mit dem Wolf tanzt, Platz 1 in Deutschland.
Ach stimmt, ja, das hatte ich sogar in meinen Recherchen überlegt, aber der hat auch bei mir nie in die Top 10 geschafft.
Ich bin mir nicht ganz sicher, ich glaube, der ist in Deutschland auf der 1, weil er so, glaube ich, zum Jahreswechsel dann erst ein bisschen später in Deutschland kam, glaube ich. Bin mir nicht ganz sicher.
Das kann gut sein, ich weiß nicht, ich bin mir nicht mal sicher, ob ich den wirklich jemals am Stück gesehen habe. Eingängigen 3 Stunden Kino-Cut oder den 4,5 Stunden Extended-Cut, wie auch immer, keine Ahnung. Hm.
Ja, was getrunken, pardon. Bevor wir weitermachen, 2001, ich habe jetzt noch eine kleine Perle. Da wundert es mich, dass du die vielleicht noch nicht selbst erwähnt hast.
Aha.
Platz 71 der weltweit erfolgreichsten Filme, 1991.
Sag es.
Hudson Hawk, der Meisterdieb.
Oh, nee. Das ist bei mir keine Perle, der geht gar nicht. Der ist, den finde ich ganz schlimm.
Findest du den schlimm? Hatten wir uns da nicht mal, stehe gerade so auf dem Schlauch, hatten wir uns nicht mal und drunter unterhalten?
Doch, mit Sicherheit. Und
dass
dann
das
so ein
Guilty Pleasure ist?
Ja, aber da habe ich dir gesagt, dass ich genau diese Meinung auch da schon vertreten habe. Nee, den kann ich nicht.
Von und mit Bruce Willis.
Ja.
Sein einziger, glaube ich, Drehbuch-Credit, den Bruce Willis in seiner Vita hat, als für den Kinofilm. Trashig, schlecht gealtert, aber auch bei mir so ein Kindheits-Jugend-Dingens. Passiert. Mal gucken, wann ich mir den irgendwann nochmal gebe. 2001, Alex. Wir sind quasi, also wir haben wie letztes Jahr schon Jennifer Lopez jetzt hinter uns gelassen, weit hinter uns gelassen.
Oh, weit vor allem.
haben das.
Also lass mich vorne wegnehmen. Du kannst mit mir nur sehr begrenzt über Harry Potter sprechen. Ich weiß, kommerziell ganz weit oben, aber wenn du im gleichen Jahr den ersten Herr der Ringe Film hast, Die Gefährten, der hat so eine unfassbare Vor- und Nachverdeckung, ja, den Schatten, den dieser Film wirft.
Na gut, wenn es hier schon so aufs Parkett schmeißt, um das mal hier einzunoten. Was glaubst du, was war der weltweit erfolgreichste
Harry
Film?
Potter.
Und der Stein der Weisen, richtig.
Und der zweiterfolgreichste war dann mit Sicherheit der Herr der Ringe.
Richtig, Die Gefährten. Gut. Wie sah es denn in Deutschland aus, was meinst du?
Der Schuh des Manitou, Bitch. Den habe ich ja nämlich als zweites auf meiner Liste stehen. Das ist nämlich ein großartiger deutscher Film.
Die starke Meinung kenne ich, aber nein. Auch Harry Potter und Herr der Ringe war okay. Auf Platz 1 und Platz 2. Aber ja, der Schuh des Manitou.
Aber der war doch gut, ne? Der war auch erfolgreich kommerziell, ne?
Über was reden wir gerade? Was war gut?
Kommerziell erfolgreich.
Der Schuh des Manitou. Lass mich kurz gucken. 11,7 Millionen Besucher mit 65 Millionen Euro Umsatz und damit einer der erfolgreichsten deutschen Filme nach dem Zweiten Weltkrieg.
Das ist schon heftig, ja. Auf jeden Fall. Und ich finde 2001... gerade als ich nochmal so ein bisschen reingeschaut habe, das ist schon ein krass starkes Jahr, was da an Filmen rausgepurzelt ist. Also ich habe für kein anderes Jahr so eine lange Liste tatsächlich.
Oha, da müssen wir jetzt hier ein bisschen durchspurten, oder was?
Ich muss einfach erwähnen, weil es mich ganz persönlich geprägt hat, Shrek 1.
Shrek hat, glaube ich, jeden geprägt 2001.
Ja, aber das ist so die Zeit, wo mein jüngeres Geschwisterchen bei mir noch um die Ecke kam und da lief dann, als Shrek es in die Heimkinoauswertung geschafft hat, lief der gefühlt jede Woche über Jahre möglicherweise.
War das gut oder schlecht?
Der ist überraschend gut weggekommen. Also ich wurde ihm nur sehr langsam überdrüssig. Das spricht ja für den Film, den Unterhaltungswert und für die Details, die man halt so im Zweifel auch entdeckt. Und deswegen Shrek.
Das Shrek war ja 1. auch so eine Zeit, wo nach Toy Story mal was kam, was sich vielleicht ein bisschen mehr getraut hat, auch was den Humor anging, vielleicht ein bisschen das erwachsenere Publikum anzusprechen. Aber auch da definitiv. Muss ich sagen, bei Shrek vielleicht nicht ganz so gut gealtert. durch diese unzähligen Sequels, die da kamen, glaube ich, bisschen, nicht besser geworden.
Ja, das hat mir das Ganze auch ein bisschen, hat so einen säuerlichen Nachgeschmack jetzt.
Ich weiß gar nicht, wie viele Sequels das dann waren. Dann kam ja auch noch Puss in Boots irgendwie so als Ableger, als Spin-off.
Aber wo wir bei animiert sind, 2001, Chihiros Reise ins Zauberland. Oscar prämiert das erste Mal und das war so die Zeit, kurz davor kam Prinzessin Mononoke, das hatte schon so eine sehr limitierte Mainstream-Kinoauswertung in Deutschland. Chihiros Reise, da war, glaube ich, dann so ein bisschen der Knoten geplatzt auch, dass sich Anime etabliert, so mainstreamiger.
Das ist so komplett mein Anime-Verständnis. Also Mononoke hat mich damals extrem abgeholt und wo dann Chihiros Reise quasi noch nachgesteuert wurde oder nachgeschoben wurde von Studio Ghibli, war ich dann echt komplett offen dafür. Also ich bin bis heute kein riesiger Anime-Fan, aber das fand ich doch schon geil. Auch
Hayao Miyazaki.
Miyazaki, ich sage einfach den Nachnamen. Das fand ich bei ihm immer krass. Ne? So unglaublich kreative Welten, sehr viele Details, verschiedenste Charaktere und Wesen, die du entdecken kannst und kennenlernen kannst in diesem Film. Du hast Anspielungen auf aktuelle Themen, ne? Gerade bei Chihiros Reise, was war das da? Da gab es so eine Szene mit so einem vermüllten Flussgeist und auch andere Verweise auf auch aktuelle Themen. Fand ich geil gemacht. Das ist ein geiler Film und geht mit 2 Stunden auch nicht kurz. Ne? Also kannst da, glaube ich, richtig gut eintauchen.
Genau. So, und dann habe ich noch tatsächlich, wie gesagt, das ist eine lange Liste, die ich habe, die für mich persönlich einen überraschend hohen Stellenwert haben, auch heute noch.
Wo steht Ocean's 11?
Ganz weit oben. Weil das, glaube ich,
reingekrätscht.
Wenn man sich so ein bisschen entscheiden müsste, Ocean's 11 wäre so quasi, das ist so ein bisschen das stellvertretende Familienwappen, wäre der Film, glaube ich, bei uns.
So hoher Stellenwert auch.
Ja. Also der läuft halt, ich sag's bewusst, 1 bis 2 Mal jährlich.
Das ist jedes nicht wenig.
Jo.
Cray. Platz 5 der weltweit erfolgreichsten Filme 1991, direkt nach Shrek. Und Monsters Inc. auf Platz 3.
Krass, ja.
Auch dabei.
So, und ich habe aber noch so ein paar...
Wie viele denn? Was hast du da für eine Liste?
Also erstmal Fast and Furious 1.
Teil 1, ja.
Der Anfang vom nicht abzusehenden Ende.
2 Teile soll noch kommen, heißt es heutzutage.
Ja. Aber auch so mittelprächtig gealtert nur. Wir hatten ihn, glaube ich, letztes Jahr mal wieder eingeschoben. Aber genreprägend, ne? In dem Fall so ein bisschen.
Hat ein Genre erst, glaube ich, auch wirklich aus dem Boden gestampft.
Ja, absolut möglich. Und dann...
Noch viel schlimmer eigentlich damals, die ganzen Videospielableger, sorry.
Alles gut. Der hat mich so ein bisschen überrascht. Le Pacte du Loup, der Pakt der Wölfe.
Ja.
2001.
Stimmt, den hatte ich.
Weil den fand ich phänomenal gut damals. Der hat mich voll gekriegt. Der war erwachsen, der war cool, der war stylisch, der hatte Bullet Time, der hatte eine twisty Story, vielleicht für einige ein bisschen zu twisty dann, und war opulent erzählt und Madagaskos.
Mensch, dass der Alex hier noch was Europäisches reinschiebt, da hast du mich jetzt ein bisschen.
Gern geschehen.
Ein bisschen überrascht.
Hattest du auch drauf? Oder?
Hatte ich in der Tat nicht drauf, nee. Ich hab
und
aber,
auch so, ja, bitte.
Soll
bitte,
ich
mach das mal weiter, ja.
Ich hätte noch was anderes aus Frankreich. Das wäre meine größte weitere Empfehlung. Hast du vielleicht noch auf deiner Liste stehen?
Die Amelie.
Ja, die Amelie. Die fabelhafte Welt der Amelie. Hast du nicht drauf?
War nicht, hat mich nicht,
warum nicht
überzeugt. Soundtrack geht, Film selber
Soundtrack geht?
Fand ich super cringy,
also,
den Film.
Also erstmal, wo soll ich denn da jetzt anfangen? Erstmal Jan Tiersen, Soundtrack beigesteuert. Das ist ja schon, einzigartig nicht, aber das ist ja schon mal ein geiler Vorteil, wenn du den hast auf deiner Seite. Und ich weiß nicht, Amelie hat erzählt einfach auch stilistisch, also jetzt rein mal vom audiovisuellen Look, so ein bisschen was Frisches, ein bisschen was Einzigartiges. Und dann hast du einfach so eine süße kleine Geschichte, die durcherzählt wird. Mit so einer Leichtigkeit insgesamt, die dann doch irgendwann wieder so Stellen hat, die dich echt berühren. Das fand ich damals schon, hat mir schon geflasht. Und nach wie vor faszinierend. Mhm. Jean-Pierre Junot, ne? Der hat 10 Jahre zuvor, haben wir gerade gar nicht erwähnt, 1991 hat er Delikatessen rausgebracht.
Yes.
Und zum Beispiel 97 den vierten Alien-Teil, um Alien hier auch nochmal in dieses Jahrzehnt reinzukriegen. Abgefahren.
Ja, es gab einen vierten Alien-Teil.
Wahnsinn.
Ja, also französische Filme sind bei mir wirklich, also gibt es wirklich nur eine kleine Handvoll, die ich gut weggucken konnte. Von daher freu dich über den Pakt der Wölfe. Nimm, was du kriegen kannst. Und ich werfe als nächstes nochmal in die Runde. Und du hast den Crucian Tom schon mal erwähnt.
Bin gespannt.
Vanilla Sky.
Ah, stimmt. Vanilla Sky gab es 91, ja. Auch verdrängt meinerseits.
Ja, aber ich weiß gar nicht, wie gut er altert. Aber so Richtung Pubertät hat er mich damals ordentlich gewowt mit seiner Story. Denn der ist nämlich äußerst twisty am Ende.
Ja.
Mit der Pointe. Und die hat mich damals echt gekriegt.
Ja.
Auf dem falschen Fuß ein bisschen.
Ich muss den auch mal wieder nachholen, ehrlich gesagt.
Ja, definitiv. Und wenn man mal wieder was nachholen möchte, dann wäre jetzt eine großartige Gelegenheit. Denn zum 30-jährigen Jubiläum, ja, ist ein Übergang, gab es eine Neuabtastung vom Film Negativ.
Okay.
Und das erste Mal auf 4K UHD zu kaufen jetzt Donnie Darko.
Stimmt, 2001. Oh, das wollte ich mir auch noch notieren. Das ist auch ein Film, wo ich sage, so weiß ich nach 30 Jahren immer noch nicht, was ich von halten soll.
Und der kommt in der limitierten Aktion, ich meine,
20 nagelt
mich nicht drauf fest, nächste Woche in ausgewählte Kinos, dieses Remaster.
Ja, es kommt zur Zeit einige Filme wieder als Re-Release.
Genau, und das ist das erste Mal übrigens, dass Donnie Darko in Deutschland eine Kinoauswertung genießt. Denn das war ein Direct-to-DVD-Titel damals.
Das kommt auch gerade überraschend. Deshalb war das so ein Sleeper-Hit, ne? So ein Kult-Sleeper-Hit.
Yes, ganz genau. Deswegen Donnie Darko 2001.
Aber halt, stopp, man hört es gerade nur so ein bisschen raus. Aber deine konkrete Meinung jetzt zu Donnie Darko, hat dich geflasht?
Absolut, ich feiere den mega. Und ich bin immer noch hin und her gerissen, wir könnten mal ein Special machen, was besser ist, der Theatrical Cut oder der Director's Cut.
Oh je, ich habe einen Experten mir gegenüber, scheint es.
Yes, hast du. Weißt worüber wir gar nicht gesprochen haben.
Ja,
übrigens,
ich hätte ja auch noch so ein kleines Ding, ja, aber mach du erst mal noch mal weiter.
Sind die Piu Piu, Schieß, Schieß, Peng, Peng Action-Spektakel, die 2001 uns beschert hat, kann man, glaube ich, auch gespaltene Meinung drüber sein.
Ich habe da auch noch ein spezielles auf der Liste.
Der Bay hat den Pearl Harbor gemacht.
Ja, der ist auf Platz 6. Da wurde ich damals mit meiner Schulklasse quasi zum Aktionstag ins Kino geschleppt. War, glaube ich, das erste und das letzte Mal, wo ich den Film gesehen habe.
Geiler Soundtrack, geile Effekte, aber die Handlung bleibt auf der Strecke. Ja, also ein Kinofilm, kann man schon so sagen. Ne?
Ein Michael Bay Kinofilm.
Genau. Aber es gibt noch einen anderen, der so ein bisschen dahinterher hinkt, der vielleicht bessere Kriegsfilm ist und der mich damals so langsam hat bewusst werden lassen, was Sounddesign machen kann auch, neben so einem Soldat James Ryan.
Jetzt bin ich
Black
gespannt.
Black Hawk Down.
Stimmt. Warum? Siehst du, das sind so Filme, die sind immer wieder an mir über den Schirm geflackert.
Der damals, der hat mich, das war krass, was sie da mit dem Sounddesign rausgeholt haben, wie das inszeniert war und was für eine beklemmende Atmosphäre das Sounddesign geschaffen konnte.
Ja, das war krass. Auch dieses, ich weiß nicht, ob es das vorher schon so gab. Ach, Ich muss langsamer reden oder weniger trinken, eins von beiden oder beides. Bei James Ryan hast du das ja quasi schon so angedeutet gehabt, Handkamera, ein bisschen rough, aber ja. Black Hawk Down hat es, glaube ich, so ein bisschen salonfähig gemacht. Dieses nah dran, immer mit dabei, so ein bisschen dieses, wie damals diese Computerspielserie Medal of Honor oder sowas, was sich ein bisschen von Private Ryan so ein bisschen abgekoppelt hat. Dass du wirklich so mittendrin bist, so wie du gesagt hast, diese bedrückende Atmosphäre und dass es eben nicht Zweiter Weltkrieg ist oder irgendwelche Revolutionen, ne, 18. 17. Jahrhundert, sondern das ist halt wirklich irgendwie
so ein modernes Setting.
Modernes Setting im wahrsten Sinne des Wortes und einfach abgefahren, weil man es vielleicht auch so noch gar nicht kannte.
Ja, ich glaube, und ich meine, basierend auf einer wahren Geschichte und rückblickend auch ein relativ prominentes Cast. Einige Namen, wo du jetzt sagst, boah, die haben es aber dann danach, unmittelbar danach eigentlich zum großen Weltruhm auch geschafft noch.
Ich müsste echt nochmal gucken, wer im Detail alles mitgespielt hat, aber ja, es glaube ich war breit bis in die kleinen Nebenrollen, glaube ich, relativ dick besetzt.
Korrekt, ja. Ja, und ansonsten, das hatte ich tatsächlich auch nicht auf dem Schirm, war 2001 auch so ein bisschen das Jahr der Fortsetzungen.
Und das hatten wir aber letztes Jahr, war es noch krasser, oder?
Ja, aber 2001 erschien sowas wie Rush Hour 2.
Ja.
Die Mumie kehrt zurück.
Die war in den deutschen und in den weltweiten Charts richtig weit oben, ja. Charts.
Zu Recht. Nicht besser als der erste Teil.
Ich muss gerade immer noch
zu finden auf dem Parkplatz eurer Wahl.
Das war. War's mit dem Scorpion King?
Nein, ja, ach so, ja, 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 ja. Die Mumie kehrt zurück, hat im Finale den ultra schlecht animierten Scorpion King.
Aha.
Jurassic Park 3, Sam Neill's One-Man-Show.
Auch da, glaube ich, vielleicht auch ein zweites Mal gesehen, aber das wäre, glaube ich, schon viel. Ich weiß nicht, ob ich den mehr groß...
Der ist nicht so richtig gut weggekommen. Ich erinnere mich nur, dass die Velociraptoren in relativ schlechter Manier weggeturnt werden.
Weggeturnt.
An so einem Reck.
War das nicht im zweiten Teil?
Ist das nicht im dritten Teil?
Nee, ich glaube, das war der zweite Teil mit der Tochter. Mit der Tochter vom Jeff Goldblum. Da war doch die Tochter, die Stieftochter, die da mitkam.
Von Bayerich das gerade?
Ich glaube schon, ja. Ich glaube, das war Sam Neill mit den ganzen Flugsauriern.
Daran erinnere ich mich.
Das ist auf jeden Fall der dritte, ja. Ich glaube, das Weggeturne ist der zweite. Ist ja auch wurscht.
Ah, okay. Und wir hatten das Schweigende Lämmer schon, Hannibal.
Ja. Stimmt.
2001.
Ja, stimmt. War auch die Fortsetzung, ja.
Waren, glaube ich, extrem hohe Erwartungen an diesen Film.
Und?
Glaube ich, unmöglich zu erfüllen, sind wir mal ehrlich. Also nach das Schweigen der Lämmer dann die Fortsetzung Hannibal nachzuschieben, da haben sie, glaube ich, keinen Gefallen getan.
Ja, möglich. Aber man probiert es ja immer wieder, dieses Universum weiterzuerzählen in irgendeiner Art und Weise.
Wurde jetzt einmal perfekt nacherzählt und von daher, ich beziehe mich auf die TV-Serie, falls sich jemand wundert.
Okay, danke noch für die Aufklärung. Ich habe noch einen Film Richtung Action. Platz 10 der weltweit erfolgreichsten Filme 1991. Planet of the Apes.
Kurz übergelassen.
Ja.
Planet of the Apes. Mark Wahlberg.
Tim Burton. Ja. Platz 10.
Und Estella Warren.
Das ist ein Film, der sowas von aus der Vita von Tim Burton rausfällt. Das ist halt schon krass. Wo ich auch nachträglich immer wieder überrascht bin. Ich habe es verdrängt. Wer ist? Ach, Tim Burton. Stimmt, genau, der hat den gemacht. Aber ich muss sagen.
Er hat jetzt auch Dumbo gemacht, also mich wundert gar nichts mehr.
Ja, aber auch da hast du ja, das war schon ein Action-Sci-Fi-Film, was du so von Tim Burton jetzt in der Sache, glaube ich, nicht erwartet hättest.
Ja, aber was war denn das für ein Pitch? Aber wir wollen da Planet der Affen remaken. Das ist eine gute Idee, Es kann gut werden,
Und ich habe eine Idee für den Twist am Ende. Ja, kennen wir doch schon. Okay. Und wenn wir dann den zweiten Teil machen, das wird richtig gut. Okay. Wundert mich deshalb auch ein bisschen, dass nie ein zweiter Teil kam, weil Platz 10, Highest Crossing Movies Worldwide, hätte ich schon mitgerechnet.
Tja,
wie du sagst, ne, tja. Hat man dann einfach gesagt nach, ich weiß gar nicht wann genau, machen wir noch ein Reboot. Erzählen wir das Universum nochmal komplett neu von vorne. Diesmal richtig, was immer das auch heißen mag. Hast du noch einen oder gehen wir weiter?
Nee, ich bin tatsächlich durch und ich muss gestehen, wie erwartet haben wir über 2001 relativ lange gesprochen und ich schieße es schon mal vorweg.
Ohoho.
Meine Liste für 2011 ist kürzer.
Ja, ist ähnlich. Ich bin gespannt,
War ich ein bisschen schockiert in meiner Recherche, um ehrlich zu sein.
Ob wir uns gegenseitig ein bisschen befruchten gleich, mal gucken. Also 2011.
Bitte? Also wir kennen uns jetzt zwar schon seit 3 Jahren, aber...
Irgendwann ist der Punkt, das ist alles egal. Dann fahre ich dir auch mit der Spucke auf dem Taschentuch durchs Gesicht, wenn du irgendwo Dreck kleben hast.
Cool. Dann nehme ich deinen Platz 1 vorweg aus 2011. Was hältst du denn davon?
Na, was ist es denn? Was ist der Highest Crossing Film?
Drive. Nein, der neue Skyscrossing Film, keine Ahnung, aber Drive ist sein Platz 1.
Weiß ich nicht. Vielleicht, lass er erst mal erzählen.
Transformers 3 im Zweifel.
Krass, ja. Platz 2, ja? Transformers Dark of the Moon, ja. Heißt okay. Crossing Film und in Deutschland Fast sogar, five. Ich muss gucken, Platz 8 in Deutschland, Transformers 3.
Fast 5, werf ihn noch ins Rennen.
Fast 5 auf Platz 7.
Verdammt.
Weltweit und Platz 9 in Deutschland. Und was muss man dazu sagen? Zu Recht.
Oh, dann.
Zu Recht.
dann ist es wieder ein Harry Potter Film im Zweifel.
Ach so, waren wir da noch nicht? Stimmt. Da hab ich ja gesagt, Transformers, zweiter Platz.
Oder Twilight.
Ugh. Fast Twilight war nicht ganz so gut. Twilight ist jeweils auf Platz 5 weltweit und Deutschland und auf Platz 1 Deutschland wie auch weltweit Harry Potter. Heiligtümer des Todes, Teil 2.
Ach so, stimmt, der wurde ja gezweiteilt.
Ja, der wurde gezweiteilt. Das war da auch so eine Masche die letzten 10 Jahre, wo man angefangen hat.
Du, ich muss gestehen, den letzten habe ich auch im Kino geguckt. Einfach, um auf Nummer sicher zu gehen, dass es wirklich der letzte Teil ist.
Ich glaube, irgendeiner hat mich da auch mitgeschleppt, ja. War das mit dem Zelt, wo man reingeht und dann ist es so wie ein großes Haus, wo sie da im Wald campieren? Irgendwas. Ich bin wie bei Herr der Ringe bei Harry Potter. Ich gehe aus diesem Film raus und kann mich an nichts mehr erinnern.
Aber jetzt, wo wir den kommerziellen Teil abgehakt haben.
Jetzt kommen wir zu den qualitativen Perlen.
Ist es Drive?
Drive.
Natürlich ist es Drive. Okay. Also bei dir, bei mir nicht, aber...
Was soll das denn heißen? An welcher Stelle ist er denn bei dir? 2?
Ich kann froh sein, dass es auf die Liste geschafft hat. Nee, so schön ist es nicht, aber...
Soll ich es kurz abhaken? Komm einfach für mich.
Na, hak doch.
Na, wenn du mich schon so auf die Füße trittst. Ich meine, wir haben auch Filme, die uns geprägt haben. Special 8 2020, habe ich auch schon über Drive geredet. Der kam eigentlich technisch gesehen in Deutschland erst im Januar 2012 raus. Ne? So ein bisschen so ein Twitter. Aber generell kann man sagen, Film von 2011. Ich erzähle noch gerne noch mal die Geschichte. Das war für mich der erste Film, der komplett digital gedreht und dann komplett in einem digitalen Kino quasi projiziert und für mich quasi vorgetragen wurde. Und das hat mich einfach umgehauen, quasi da zu erfahren, was in so einer digitalen Filmproduktion und Postproduktionskette halt möglich ist. Nachtaufnahmen, die ich so noch nie zuvor gesehen habe, ne, in so einer Qualität und Schärfe. Der Score war geil, die Erzählung fand ich geil, Film fürs große Kino. Ich dachte so, oh Mann, warum sehe ich da gerade Gehirn durchs Bild fliegen? Ah, FSK 18 dann beim Rausgehen aus dem Kino, wo ich dachte so, wann habe ich das denn mal erlebt, einen FSK 18 Film aus Versehen im Kino zu gucken? Geiles Ding, ist aber so ein Film ähnlich, wie ich letztes Jahr gesagt habe, Dance in the Dark. Ich traue mich an diesen Film oft nicht ran, den dann nochmal reinzuschieben, weil ich dachte, diese Erinnerung von damals.
Das Podest meinst du?
Das Podest, ja. Das darf nicht ins Schwanken gebracht werden. Aber ja, was steht denn bei dir ganz oben?
Mein Podest, und ich habe das jetzt schon das ein oder andere Jahr mal ausprobiert, der altert für mich okay. Meine Platz 1 ist The Raid.
Ah, stimmt. Das ist auch sowas, was bei mir noch auf der Watchlist rumhängt. Sorry, Bro.
Du hast also Raid nicht gesehen? Und auch nicht The Raid 2?
Ist das nicht auch, wo du sagst, der ist sogar noch besser als der erste?
Yes.
Und
das soll was heißen, weil ich habe in 2011 The Raid auf Platz 1 gepackt. Und erzähl dir dann, aber der zweite ist eigentlich besser. Also das ist schon krass. Kult-Action-Streifen, was da gemacht wurde, ganz schwer, glaube ich, zu wiederholen. Sie haben es ja mit Dread ein bisschen probiert, das vom Konzept her ein bisschen aufzugreifen, ein bisschen anderes Szenario zu packen. Und für mich einfach, weil er so ein bisschen der Urvater des zweiten Teils ist und du diese DNA einfach anmerkst, dass die der zweite Teil hat, aber so viel mehr geworden ist noch der zweite Teil und deswegen kann man nicht überstrapazieren, wie wichtig dieser erste Teil war und was sie da gemacht haben mit dem Budget in Indonesien, war es, glaube ich, einfach sehr überraschend, dass da sowas rausputzeln kann am Ende.
Komm, ich schieb den mal ein paar Plätze in meiner Watchlist jetzt nach oben, damit ich den endlich mal richtig abhaken kann. Ich werde berichten.
Danke.
Weißt du, was ich noch auf der Liste habe? Und da hole ich dich bestimmt auch ab. Animationskino.
Ich glaube auch.
Rango.
Oh ja.
Rango von Gore Verbinski. Der hat sowas. Der hat zum Beispiel The Ring quasi in die westliche Kinowelt geholt. Mit Fluch der Karibik ein riesiges Franchise losgetreten. Und dann mit Rango und in Zusammenarbeit mit ILM so einen beeindruckenden fotorealistischen Animationsfilm rausgehauen. Der, keine Ahnung, wie man zusammenfassen kann, der super ulkig ist teilweise, aber einfach nur richtig sehenswert, weil er sich ähnlich wie Shrek, aber auf einer ganz anderen Ebene halt viel stärker eher auch an ein erwachseneres Publikum widmet.
Rango.
Wendet.
Rango.
Ja, da haben wir uns doch gefunden.
Das ist der Alkohol, es tut mir leid, ich entschuldige mich schon mal. Ich habe vielleicht noch, ich weiß nicht, ob es was Kontroverses ist.
Ach, hast gar nichts zu sagen zu Rango sonst. Einfach
du hast doch alles gesagt. Ja,
das stimmt, okay. Gut, dann fahre er fort.
Bevor Chris Hemsworth Thor wurde,
Oh, jetzt muss ich überlegen.
Ist ja schon mal in einem anderen Film aufgetaucht, um dann nach 30 Minuten maximal in diesem Horrorstreifen quasi
war das
einfach
2011?
Mal unter die Räder zu kommen. In dem Fall fast im wahrsten Sinne des Wortes.
Ah.
Mit dem Motorrad. Und es ist ein Joss Whedon-Film. Ich weiß nicht, ob man drüber sprechen darf, aber ist mir egal, weil Cabin in the Woods
richtig
hat mich superst geflasht, weil ich mit so, also da hat das Marketing voll gegriffen. Ich bin damit kaum Erwartungen reingegangen.
Ist ein Slasher.
Wir gucken so ein bisschen Slasher. Wir hatten Evil Dead von 81, deswegen kommen wir jetzt mit 2011 Full Circle, um dann so viel mehr zu sein. Und ich weiß gar nicht, ob man auch nach 10 Jahren wirklich ins Detail gehen sollte, darf, was da die letzten, weiß ich nicht, 20 Minuten in diesem Film passiert. Aber
das ist geil.
Das ist schon ein harter Drogentrip.
Ich bin gerade ein bisschen erleichtert, dass ich den tatsächlich gesehen habe. Und das schon vor sehr, sehr langer Zeit. Das ist kein Film, den ich schon mal nachholen musste aus den 90er-Jahren.
Bist du denn d'accord mit dem, was ich gerade gesagt habe?
Definitiv. Ich fand es damals auch super abgefahren. Super abgefahrener Schüssel.
Excellent.
Excellent, ja. Nee, muss man sich auf jeden Fall geben. Und deshalb würde ich auch nicht erzählen, um was es geht, wie es funktioniert. Jo. Sondern ja, es sieht aus wie ein Slasher, aber man muss diesen Film unbedingt gucken.
Jo.
Ich gucke gerade mal über die Liste. Fast Five habe ich, glaube ich, gerade schon gesagt. Mhm. Ne? Nur noch mal kurz abgerissen. Stylish over the top, aber halt nicht so abgefahren wie die, also alles, was danach kam, ne, aber es war schon eine Schippe drauf, als alles, was davor kam, es war super actiongeladen, hatte so eine geile Heist-Raubüberfall-Komponente.
Ich wollte gerade sagen, Fast Five ist der Tresor, ne?
Genau, das mit dem Tresor in Brasilien.
Nee, ja, nee, genau.
Und
da
das war
sie,
dann
waren
so,
noch grounded in realism.
Ja, genau. Die vier fand ich nämlich scheiße von Fast and Furious, die war so komplett mit CGI zugeballert, aber das war so Next Level, so rau und so, wie gesagt, so eine Heist-Komponente und wieder so, ja, Next Level, aber bevor es eben so absurd wurde wie danach. Und das ist für mich auch so die Empfehlung nach dem ersten Teil. Also wenn man sagt, Fast and Furious, guck dir mal den ersten Teil an und mach dann noch den fünften. Der ist halt richtig modernes Action-Kino, das lohnt sich.
Ja, für alle, die zuhören und sich wundern, der Ronny hat da einen Fehler gemacht, weil er hat Tokyo Drift vergessen. Das ist auch kein Problem. Den schiebe ich dann jetzt noch nach und
gar
dann gebe ich
Ding.
Ihm natürlich
Sorry.
Recht, muss man den fünften Teil noch nachschieben. 2011 war übrigens auch J.J. Abrams Jahr. Super 8.
Super 8, genau. Stimmt, der tauchte auch mit auf.
Fand ich
der,
cool.
Der tauchte auch nicht in den Top 10 auf zumindest und auch nicht in den deutschen Charts.
Das kann gut
Charts.
Sein, ja. Aber den fand ich ziemlich, ziemlich cool, weil der hatte so die, das, der hatte eigentlich die DNA, die so ein bisschen aus Stranger Things dann das gemacht hat, was es eigentlich ist, oder? So ein bisschen.
Hat man ja
schon
auch
sagen.
So starke halt Spielberg-Vibes quasi, so ein bisschen Goonies und sowas.
Komplett, auf jeden Fall.
Denn Stranger Things ja auch immer gut geschrieben wird quasi, hat der Film so mittransportiert.
Und ich habe noch Source Code auf der Liste tatsächlich.
Oh, den habe ich nicht gesehen. War das der Jake? Nee,
ja.
Doch. Nee, was
ja,
der
ja,
Gyllenhaal?
Jake Gyllenhaal, ja, Jake Gyllenhaal. Aber Source Code ist echt cool.
Tatsächlich? Ich war da immer hin und her gerissen. Das war für
mich
so
auf meiner Liste. Ich fand den super gut, ja.
Hm.
Das lag aber daran, ich hatte Moon, war der letzte Film davor, vom Bowie-Sohn.
Ah, Moon, ja.
Und den fand ich auch so stark, dass ich halt gesagt habe, was auch immer als nächstes macht. Und es war halt Source Code und der war auch stark.
Das ist von der gleichen Person, weil ich muss sagen, Moon hat mich nicht so mega abgeholt. Pardon.
Jo, alles gut.
Was da noch rumdümpelt, kein J.J. Abrams, aber quasi so ein bisschen geistiger Nachfolger, Mission Impossible. Achtung, Phantom Protocol in Deutschland, Ghost Protocol in dem Rest.
Korrekt. Das ist eher so ein bisschen, finde ich, einer der Schwächeren, bevor sie dann wieder besser geworden sind, muss ich gestehen.
Ich muss gerade überlegen,
persönlich.
Das war das mit dem Kreml, ne?
Ja, und Burj Khalifa.
Burj Khalifa, das heißt...
Höchstes Gebäude.
Ja, nee, ich muss gerade nochmal die Filmhandlung, quasi muss ich mir...
Ach so, na, Kreml wird in die Luft gesprengt und...
Michael Nyquist, darauf wollte ich hinaus.
Yes,
der spielt ja mit.
Genau.
Leider verstorben jetzt, 2017. Nicht alt geworden, der Kollege, der ja hier in Schweden mitgespielt hat. Girl with the Dragon Tattoo.
Und falls du keinen mehr hast, ich habe nur einen, wo ich dich noch fragen wollte, hast du den gesehen? Adjustment Bureau. Der Plan mit Matt Damon. Den habe ich auf der Liste, den fand ich auch ziemlich gut damals.
Okay, also gibt's noch ein bisschen mehr Futter oder sagst du einfach mal gucken?
Oh, das ist auch so ein Film, den ich eigentlich ungern spoilern möchte, genauso wie Source Code, vor allem wenn du ihn nicht gesehen hast.
Ja.
Fand ich ganz gut, da geht's so ein bisschen darum, um Schicksal und Vorherbestimmung.
Ja,
Matt Damon trifft da ja auf,
so ein bisschen erinnere ich mich noch dran, dass da irgendwas war in diese Richtung, ja.
Genau, also er trifft da auf Emily Blunt und verlieben sich unsterblich. Es geht aber nicht, dass sie zusammen sein dürfen. Und da sieht man halt auch das erste Mal so ein bisschen Anthony Mackie. weil der war, glaube ich, 2011 noch nicht so the hotness, wie er jetzt heute ist.
Okay.
Und dann tauchen da so Leute auf, die das halt relativ blöd finden, wenn du irgendwie mit dem Schicksal Schabernack treibst und dich versuchen, da wieder in geregelte Bahnen zu bringen. Das fand ich ganz unterhaltsam.
Was ich stattdessen ja noch mit in die Runde reinwerfen würde, noch so zum Schluss, weil das war so ein bisschen, ja, wie sage ich am besten, hat so ein bisschen das Herz erwärmt und so ein bisschen Erinnerungen hochkommen lassen. 2011, da kam Hugo in die Kinos, also Hugo Cabré in Deutschland und The Artist, quasi ein Schwarz-Weiß-Stummfilm mit Jean
Dujardin. Ja.
Oscar prämiert sogar, ja. Beides Filme, die so ein bisschen an die Anfänge des Films quasi so ein bisschen zurückerinnert haben.
Ja.
Aber glaube ich, Box-Office-mäßig halt auch nicht so wirklich performen konnten.
Wobei glaube ich, Erwartungshaltung bei Hugo schon groß war, glaube ich.
Ja, auch sehr gut in der 3D-Umsetzung damals. Galt so nach Avatar als beispielhaft.
Ja.
Habe ich damals auch noch in so einer
Vorstellung
gemacht, gesehen. War wirklich auch sehr gut. Ja, habe ich einfach mal hier noch reingeschmissen. Beides sehr gute Filme.
Mhm. D'accord. Ja, also war 2011 gar nicht so schlecht, muss man ja sagen.
Keines der Jahre war, glaube ich, schlecht. Wie gesagt, ich habe mich irgendwie nicht so richtig gefunden in diesen Jahren. Also letztes Jahr hatte ich irgendwie wesentlich mehr mit im Gepäck. Also mal gucken. Aber es waren ja doch schon echt große Highlights mit dabei,
ja,
muss man
also
ja sagen.
Ich fühle mich 2001 sehr zu Hause, muss ich gestehen.
Halt, warte, 2001 oder 2011? Beide Jahre?
You heard me.
Okay. Lass es so stehen. Ja, damit sind wir durch, Alex. Vielleicht trotzdem noch, obwohl die Zeit hier schon wieder im Nacken hängt, irgendwie noch eine Frage. 2021. Zeichnet sich was ab, wo du sagst, da könnten wir vielleicht in 10 Jahren nochmal drüber reden?
Ich befürchte schon. Und zwar, warum wir irgendwie nur 3 Filme auf der Liste haben. Darüber müssen wir, glaube ich, in 10 Jahren nochmal sprechen.
Es wird
ja, bisher bekleckert er sich nicht so mit Ruhm, muss ich gestehen.
Box-Office wird halt interessant, das ist schon mal das eine.
Ich meine, wir haben Marvel-Filme, die retten so im Zweifel immer sich so ein bisschen über die Zielgerade.
Aber will man darüber reden, Alex?
Ja, immer. Danke der Nachfrage. Nee, weil da haben wir tatsächlich dieses Jahr 4 wahrscheinlich. Widow, Shang-Chi, The Eternals und Spidey. Das ist schon mal ein solides Paket. Dann kommt es vor, dass Netflix aus Versehen immer mal wieder was vielleicht halbwegs Brauchbares produziert. Mit Kate haben wir ja beide ganz kurz bescheinigt in der letzten Update-Folge, dass wir den eigentlich ganz unterhaltsam fanden für das, was er ist.
Das stimmt, ja.
Ist jetzt kein beste Filme des Jahresfutter, aber nehmen, was wir kriegen. Und Coda waren wir kurz davor, irgendwie hier die Höchstwertung auszusprechen, bevor ich dich dann wieder ein bisschen eingebremst habe. Also es gibt da auch da die Perlen.
Ja, ich halte da trotzdem dran fest. Also Coda wäre für mich so ein Kandidat. Wie gesagt, The Father, haben wir beide drüber gesprochen. Das ist, glaube ich, ein guter Kandidat ist. Und es gibt so ein, zwei Sachen noch in meiner Liste. Lass uns da bei dem Best of 2021 drüber reden.
Bobby
bei
Fresh.
Dem Special zum Jahreswechsel, weil das ist
der
eine
Ronny
Kontroverse.
Manchmal zu mir ist.
Die kann ich jetzt nicht aufreißen.
Bo Burnham übrigens.
Ah. Ja, quasi technisch kein Spielfilm.
Uff, ja.
Ist ja eher so ein Special.
Es ist trotzdem das Ding, das kam 2021.
Ja, das kam 2021.
Das kann man ja schon mal sagen.
Haben wir auch drüber geredet, auf jeden Fall gucken, genau. Und damit sind wir, glaube ich, durch, ne? Sogar noch so einen kleinen Ausblick gemacht, was wir vielleicht in 10 Jahren besprechen können, Alex. Wir haben ein Problem, ne? Irgendwann müssen wir aufhören, reden wir nur noch über das vor 10 Jahren, weil wir quasi über die anderen Jahrzehnte schon gesprochen haben. Mal gucken, wie lange wir das durchhalten, Alex.
Das stimmt, plus, aber naja, ich würde schon sagen, wir sollten irgendwie hier die 15 Staffeln Supernatural einholen.
Ja.
Und dann das nächste auf der Liste, was käme, wäre dann Simpsons. Man darf ja noch träumen.
Man darf noch träumen, genau. Ich würde bis dahin sagen, schreibt uns erstmal, und zwar gerne über die sozialen Medien, Instagram, Twitter und oder Facebook. Wenn ihr da noch irgendwelche Filme jetzt vermisst habt oder sagt, das geht gar nicht, da bin ich anderer Meinung, also bitte auch gerne argumentieren. Ihr findet uns unter unserem Namen, der da lautet
NSRT Podcast.
Schreibt bei euren Drohungen auch gerne den gleichnamigen Hashtag mit rein, der da lautet
NSRT Podcast.
Wie immer, das ist einfach, das kann sich jeder merken. iTunes-Bewertung schreiben, neuerdings auch bei Letterboxd folgen. Auch da sind wir mittlerweile aktiv. Ne, da müssen wir noch, glaube ich, ein bisschen die Werbetrommel rühren.
Krass, ja. Gut, dass du
Fancy,
daran
ne?
gedacht hast.
Fancy. Mhm. Und ansonsten würde ich sagen, haben wir unser 17. Nee, ist es das 18. Special ist es jetzt sogar schon. Auch die Specials sind mittlerweile volljährig geworden, Alex.
Mein Gott, ey, wir sind jetzt im vierten Jahr, 3 Jahre rum. Wer zählt da noch mit?
Ja, ich muss ja die ganze Scheiße hochladen.
Ach so, okay, alles klar, gut, na gut, dann ja.
Ja.
Ich sag mal, einen ausgesprochen großen Dank erstmal an dich, lieber Ronny.
Hm. Jetzt kommt der
Dass du dieses wieder. Maximale Vergnügen, die 3 Jahre schon hier mit mir mitmachst.
Ah, da war ein bisschen Eindruck drin.
Ist mir immer noch eine Freude. Ich habe immer noch großen Spaß daran und ich glaube, hätten wir den nicht, gäbe es den ganzen Spaß auch schon nicht mehr.
Ich glaube nicht, nee.
Weil für die Klicks machen wir es ja nicht. Gibt ja keine. Und ansonsten natürlich, nein, ist ja jetzt ein...
Gut überspielt. Mach einfach weiter, Alex.
Ja, ich meine, der gleiche Dank letzten Endes gilt ja auch den Zuhörern, die wir haben, den Treuen.
Genau.
Freue mich auch tatsächlich sehr, dass wir da doch einige haben offensichtlich und würde mich entsprechend auch weiterhin freuen, wenn sie uns in das nächste Jahr begleiten. Wir nehmen euch quasi virtuell an die Hand für die, wie hast du es vorhin so schön gesagt, 4. Staffel
ja.
von Insert. Nerd Science Recorded on Tape, der Film-Podcast, den wirklich jeder braucht.
Ich kann mich
mein
nur
Glas
anschließen.
Übrigens, mein Glas ist leer übrigens.
Ja, das merkt man, wo es hingewandert ist in deinen Kopf. Aber ich kann mich nur anschließen. Alles, was du gesagt hast, ist absolut richtig. Und ich bin mit allem d'accord, was du gesagt hast. Und bin gespannt auf die nächsten Folgen, Alex. Auf den nächsten Geburtstag vor allem, auf den wir dann fleißig zuarbeiten werden.
Vielen Dank fürs Zuhören. Vielen Dank an dich, Ronny. Bleib schön gesund und bis nächste Woche.
Bis dahin.
Oder nee, warte, stimmt gar nicht. Wann denn wieder?
Ach stimmt, wir machen ja noch Urlaub. Das haben wir doch in der letzten Folge schon angedroht. Weil wir eben nicht Urlaub haben. Weil wir jetzt Geburtstag gefeiert haben, nehmen wir uns doch eigentlich jedes Jahr noch eine Woche Urlaub on top.
Also sind wir genau, weil ich habe jetzt das Glas Whisky getrunken. Ich habe Kater, da ist nächste Woche ausgefallen.
Das musst du jetzt erstmal rausdrücken wieder, genau, über die nächsten 14 Tage.
Die Wortwahl. In 2 Wochen wieder zurück, für was auch immer wir uns da Verrücktes ausgedacht haben. Start der 4. Staffel auf jeden Fall. Insert.
Dickes Update höchstwahrscheinlich. Bis dahin. Ciao, ciao.
Tschüss. This conversation can serve no purpose anymore.